Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Benjamin Hammer ist unser Korrespondent in Tel Aviv und uns jetzt zugeschaltet. Hallo, Herr Hammer.
Hallo.
Herr Hammer, lassen Sie uns kurz auf dieses Ereignis schauen. Die Vereinigten Arabischen Emirate und Israel verabreden diplomatische Beziehungen. Und der Golfstaat Bahrain hat am Wochenende sogar seinen Luftraum für Flüge zwischen diesen beiden Ländern geöffnet. Was bedeutet das? Wie ist das einzuordnen?
Na, es macht Dinge sichtbar, die seit Jahren erst einmal bereits existieren und existierten. Denn diese beiden Seiten, Israel und die Emirate, kennen sich eigentlich schon gut. Es gibt und gab im Hintergrund Kooperationen im Bereich der Wirtschaft mit Handelsvertretungen. Es gibt Kontakte auf politischer Ebene, wahrscheinlich auch auf Ebene der Nachrichtendienste und so weiter. Aber so richtig offen sprach da eben bisher niemand drüber, denn offiziell hatte man ja keine Beziehungen. Also jetzt könnte so ein Abkommen die Kontakte formalisieren, beispielsweise und auch am sichtbarsten mit der Eröffnung von Botschaften, offizieller Aufnahme von Handelsbeziehungen und dann eben auch, Sie haben das ja angesprochen, mit den Flügen, Direktflüge. Und da wird es schon ziemlich konkret. Also es soll bald Direktflüge zwischen Tel Aviv und Abu Dhabi bzw. Dubai geben. Das war jahrelang, jahrzehntelang wirklich undenkbar. Und jetzt kann man online auf die Abflugtafel des Flughafens Ben-Gurion schauen und da steht bereits Tel Aviv-Dubai. Eine israelische Fluggesellschaft hat diese Flüge für Oktober zumindest bereits angemeldet. Das ist schon bemerkenswert. Was genau jetzt in diesem Abkommen drinsteht, das weiß ich nicht. Es ist ja eine überraschend schnelle Entwicklung und da wird jetzt, glaube ich, im Hintergrund viel geschrieben und überlegt.
Manche sprechen ja von einem historischen Ereignis, vergleichbar mit dem Frieden, der 1979 zwischen Israel und Ägypten geschlossen wurde. Würden Sie das auch so sehen?
Teils, teils. Also zunächst mal sagen ja viele in diesen Tagen, dass Israel und die Emirate Frieden schließen, vergleichen da eben. Das stimmt nur so halb, denn die Seiten haben sich ja nie im Krieg befunden, also Israel und die Emirate, nie gegeneinander gekämpft, ganz anders eben bei Jordanien und Ägypten. Und das ist schon der Unterschied. Also Jordanien und Ägypten, keine informellen Beziehungen, kriegerisches Verhältnis, dann der Friedensschluss historisch, aber nie wirklich mit Leben gefüllt. Wir sprechen ja bei diesen drei Seiten von einem kalten Frieden. Es gibt eben keine Direktflüge israelischer Fluggesellschaften nach Kairo oder Amman und auch nicht wirklich Austausch zwischen den Menschen. Auf der anderen Seite Israel und die Emirate, informelle Beziehungen, nach Darstellung der Regierungen keine Probleme der Kontakte der Bevölkerung. Also so gesehen anders gelagert und die Hoffnung der Israelis ist, dass das viel intensivere Beziehungen werden als mit Jordanien und Ägypten, auch wenn man betont auf israelischer Seite, dass man natürlich einen wärmeren Frieden auch mit Jordanien und Ägypten sich wünschen würde.
Und das alles über die Köpfe der Palästinenser hinweg, Herr Hammer, die sofort danach natürlich auf die Straße gegangen sind, weil sie sich völlig überrannt fühlten. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, ich würde behaupten, wenn ich das mal darf, dass die Palästinenser, wenn wir auf die letzten 25, 30 Jahre schauen, also die Zeit auch des Oslo-Friedensprozesses, den es so nicht mehr gibt, selten so isoliert waren, sich selten so alleine fühlten. Denn wir müssen ja schauen, die letzten 3 Jahre waren aus Sicht der Palästinenser nicht einfach mit Trump, der unilateral bzw. mit Israel Entscheidungen getroffen hat, Gelder gestrichen hat, eine Annexion auf einmal in den Bereich des Möglichen brachte. Und jetzt auf einmal wird es aus Sicht der Palästinenser von einem eigentlichen arabischen Verbündeten gutiert. Denn normalerweise war ja die Formel immer ganz wichtig für arabische Staaten und die Palästinenser. Frieden, Normalisierung mit den Israelis nur für ein Ende der Besatzung, nur wenn die Israelis und die Palästinenser sich vorher einigen. Das passiert nicht. Die Israelis müssen jetzt quasi nur den Status quo wahren. Sie müssen einfach nur sagen, okay, erstmal keine Annexion, aber die Besatzung, die bleibt natürlich bestehen und trotzdem bekommt Israel sozusagen eine Belohnung in Form der Normalisierung der Beziehungen. Und ja, das ist schwer in Worte zu fassen, wie alleingelassen sich die Palästinenser fühlen. Natürlich wissen die Palästinenser, dass auch im Hintergrund Machtüberlegungen der Emirate dabei sind. Stichwort wichtiges Verhältnis, enges Verhältnis zu Washington, die haben Druck gemacht. Stichwort auch eine informelle Allianz gegenüber Iran. Das ist ja eine Zweiteilung sozusagen der arabischen Welt im Moment. Und aus Sicht der Emirate koaliert man da mit Israel. Und das dürfte zu den engen Beziehungen beitragen, der gemeinsame Feind Iran. Aber die Palästinenser haben ein Riesenproblem und aus meiner Sicht müssen jetzt auch überlegen, wie sie sich verhalten. Sie sagen aus teilweise verständlichen Gründen seit Jahren zu vielem Nein. Sie sagen, wir können mit dieser Trump-Regierung nicht verhandeln. Auf der anderen Seite wird natürlich der Vorwurf immer stärker gebracht von Israel und seinen Verbündeten, dass die Palästinenser seit Jahren eben immer nur Nein sagen und das Ergebnis dieser Haltung eine zunehmende Isolierung ist. Mit diesem Vorwurf zumindest müssen sich die Palästinenser auseinandersetzen.
Herr Hammer, lassen Sie uns zurück zu den Protesten in Land kommen. Hat dieses Abkommen und andere, die vielleicht noch folgen werden, die Rede ist von Sudan zum Beispiel und auch Bahrain, hat all das einen Einfluss auf die Demonstranten?
Ich glaube eher nicht. Viele Israelis sind begeistert von diesem Abkommen, das muss man so sagen, und insgeheim auch die israelische Linke. Denn es gibt eine Riesensehnsucht bei den Israelis. Ankommen, endlich ankommen im Nahen Osten will heißen, über 70 Jahre nach der Staatsgründung, endlich eben ein normales Verhältnis mit den Nachbarn. Denn europäische Verhältnisse sind es ja absolut nicht hier. Aber gleichzeitig ist der Frust über Netanyahu so groß, dass sich die Demonstranten, die Netanyahu-Gegnerinnen und Gegner, davon, glaube ich, nicht beeindrucken lassen werden. Zumal Netanyahu ja seit Jahren die Außenpolitikkarte spielt. Er inszeniert sich immer als der Mann, der die besten Kontakte zu Trump hat, zu Putin hat, jetzt zu den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und das tut er auch jetzt. Und das ist ja gerade die Kritik der israelischen Linken, aber auch grundsätzlich seiner Kritiker, dass das eine Ausflucht ist von Netanyahu. Netanyahu spielt die Außenpolitikkarte, wenn es in Wahrheit in seinem Land drunter und drüber geht, um es mal so zu sagen, in Sachen Corona, aber in Sachen auch natürlich der Korruptionsvorwürfe gegen ihn.
Herr Hammer, nochmal nachgeschoben, weil Sie Corona erwähnten. Jetzt sind offizielle hohe Infektionszahlen bekannt geworden. Inwieweit kann der Lockdown, der diesem Land droht, dann doch die Proteste so ein bisschen lahmlegen bzw. empfindlich treffen?
Ja, also was Israel bei aller Kritik am Corona-Management seit nach meiner Erfahrung und meiner Beobachtung gemacht hat, ist, selbst während eines Lockdowns konnte demonstriert werden. Wenn dieser Lockdown wirklich logisch vonstatten gehen würde und Netanyahu sagen würde, wir machen das jetzt aus diesen Gründen ab dann und dann, dann glaube ich schon, dass sich auch die eine oder andere Demonstrantin, der eine oder andere Demonstrant dadurch beeindrucken lassen würde. Jetzt kommt das Riesen-Aber. Eigentlich sollte heute ein Lockdown für besonders rote, in Anführungszeichen, Städte und Gemeinden verhängt werden, also Städte und Gemeinden mit hohen Infektionsraten. Das sind teilweise ultraorthodoxe Städte. Und die Ultraorthodoxen haben gestern sehr viel Druck gegenüber Netanyahu gemacht. Seine Koalitionspartner, die er auch zum politischen Überleben braucht, von den ultraorthodoxen Parteien. Und was ist passiert? Netanyahu hat die eigene Regierungsentscheidung zurückgenommen, aus dem strikten Lockdown für diese Dörfer und Städte einen Lockdown light gemacht. Und das bestärkt die Kritikerinnen und Kritiker von Netanyahu natürlich im Eindruck, in der Beobachtung, dem Mann geht es nicht um Corona, dem Mann geht es nicht darum, Menschenleben zu retten, sondern es geht ihm vor allem ums eigene politische Überleben. Also der Frust der Demonstrantinnen und Demonstranten, der ist heute hier nochmal gestiegen.
Soweit unser Korrespondent in Tel Aviv, Benjamin Hammer. Danke für Ihre Einschätzung, Herr Hammer.
Sehr gerne.